War dieser Putsch denn abzusehen und was ist denn da passiert überhaupt?
Also man kann schon sagen, dass nicht über Nacht die Situation sich nicht über Nacht geändert, sondern die Ereignisse haben sich in den letzten Wochen und Monaten stark verschlechtert. Wir hatten im September diesen Jahres schon einen Putschversuch gehabt, den wahrscheinlich den Kräften, Unterstützern des ehemaligen Präsidenten Omar al-Bashir, der auch vor dem ICC wegen Verbrechen gegen Menschlichkeit gesucht wird und dergleichen. Da gab es einen Putschversuch im September, aber es gab immer wieder Brodeln in den vergangenen Wochen und Monaten. Und somit ist es eigentlich nichts Neues und nichts Überraschendes, dass es einen Putsch jetzt vor ein paar Tagen gab.
Der Sudan, der hat ja auch irgendwie eine bewegte Geschichte und das ja irgendwie schon seit sehr langer Zeit. Also wir denken ja auch nochmal so an den Darfur-Konflikt, die Spaltung des Sudans und so etwas. Und es gibt im Sudan ja eine Gruppe, die heißt die Rapid Support Forces und zwar die RSF und das ist eine paramilitärische Gruppe. Glauben Sie denn, dass diese Gruppe eine Rolle spielt bei dem Putsch?
Also muss man natürlich, wenn man sich das Militär oder die Security im Sudan anschaut, dann haben wir keinen monolithischen Block im Sudan, sondern wir haben quasi verschiedene Gruppierungen, die im Militär und in der Security unterwegs sind. Ja, die Rebel Support Force, wie Sie sie angesprochen haben, sind der Nachfolger der Janjaweed, die Reitermilizen in Darfur, die von Hemeti, dem zweiten Mann, nach Burhan befehligt werden und auch in jedem Konflikt für die Sudanesen und für Saudi-Arabien gekämpft haben. Hemeti natürlich einer derjenigen, der natürlich auch maßgeblich jetzt beim Putsch beteiligt ist. Somit kann man sicherlich indirekt sagen, dass die Rapid Support Forces mit daran beteiligt waren. Aber man muss es sich nicht so vorstellen, dass diese Gruppe jetzt aus eigenem Interesse gewirkt haben, sondern es geht vornehmlich um die Eliten aus Militär und Security.
Was ist das denn für ein politisches System, was da im Sudan sozusagen gerade abgesetzt wurde? Und auch wenn Sie von Eliten sprechen, was ist denn da der Zusammenhang?
Ja, wir hatten ja bis 2019, war Omar al-Bashir ungefähr 30 Jahre an der Macht, hatte eine sehr blutige Vergangenheit mit Verbrechen gegen Menschlichkeit. Wir haben Genozidvorwürfe in Darfur gehabt und Bashir ist da relativ sehr brutal vorgegangen. Im 2019 gab es dann eine Revolution, wo zivile Bevölkerung auf die Straße gegangen sind und für Freiheit und Gerechtigkeit und auch für wirtschaftlichen Aufschwung protestiert haben. Und dann hatten wir seit Ende 2019 eine sogenannte Übergangsregierung mit einem Souveränitätsrat, der die Übergangsregierung überwachen soll. Und dort gab es eine 50-50-Besetzung, 50% Militärs, 50% zivile Regierung. Die Revolution von 2019 wollte ganz klar das Militär gar nicht in der Übergangsregierung mit dabei haben, aber da konnten sie sich nicht gegen das Militär durchsetzen. Und somit hatten eine 50-50. Ende 2022 sollte es Wahlen geben, wo dann quasi eine reine zivile Regierung dann gewählt werden würde und ab 2023 dann im Amt ist. Ne? Aber dieser Schritt wurde jetzt erstmal durch den Putsch am Montag erstmal zunichte gemacht.
Ja, wie Sie ja schon irgendwie sagen, es gab jetzt irgendwie diesen Militärputsch und jetzt gab es ja auch irgendwie Proteste gegen diesen Putsch auf den Straßen des Sudans. Glauben Sie, dass die Putschisten so ein bisschen die Macht oder auch diesen Willen der Bevölkerung, sich dagegen zu wehren, unterschätzt haben?
Ich denke schon, dass die Putschisten sicherlich die Menge an Menschen, die auf der Straße jetzt protestieren, das ist ja nicht nur Khartoum, die Hauptstadt, sondern wir haben auch im Osten, am Port Sudan teilweise Proteste und in anderen urbanen Zentren. Ich glaube sicherlich, dass die Putschisten die Gegenwehr sicherlich zum Teil unterschätzt haben. Ja? Aber wir wissen jetzt auch nicht, ob diese Gegenwehr quasi auch die Putschisten zum Einlenken bringt. Das wissen wir halt nicht. Das muss sich jetzt in den nächsten Tagen zeigen, wer hier die Oberhand behält. Und ja, das wird dann spannend.
Gibt es denn schon Schritte, die neue Regierung, also diese Militärregierung sozusagen, irgendwie angekündigt hat? Was haben die geplant? Was haben sie verkündet?
Also, wo das was verkündet wurde. Es wurde ein Ausnahmezustand wurde verkündet. Es wurden Wahlen für Sommer 2023 verkündet. Und bis dahin soll es eine sogenannte unabhängige Regierung die Übergangszeit bis zu den Wahlen das Land führen. Das Militär hat auch, die Putschisten haben auch gesagt, dass sie einschreiten mussten wegen der Sicherheit des Landes, diese zu gewähren, was sicherlich ein relativer hoher Hohn ist, weil die Putschisten und das Militär ja nicht selber entscheiden können, mit wem die regieren wollen, sondern das kann, wenn dann, eigentlich nur die Übergangsregierung und nicht die Putschisten.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Beziehungen von Europa oder europäischen Ländern oder auch des Westens zum Sudan schauen, dann haben wir da ja Khartoum mit dem Hafen, der ja relativ wichtig ist, auch so als Umschlagspunkt und so etwas. Was ist denn da die Rolle vom Westen da drin? Spielt der Westen überhaupt eine Rolle, auch wenn wir da so ein bisschen an diese Geschehnisse denken, die mit den Fluchtbewegungen zu tun haben und den Grenzschützern, die ja auch irgendwie diese RSF, wo wir ja gerade schon drüber gesprochen haben, irgendwie mit unterstützt haben?
Na, also natürlich ist der Sudan erstmal ein wichtiges Land bei Migrationsbewegungen und Fluchtbewegungen. Es ist sowohl ein Land, wo Leute von raus flüchten, ein Transitland und ein Empfängerland quasi von Personen, die in den Sudan flüchten. Genau. Sicherlich spielt der Sudan eine gewisse Rolle, auch bei der, dieses Wort mag ich eigentlich nicht, Migrationsbekämpfung, ja, was sehr, sehr negativ ist, und um das mal zu nennen. Aber die Rebel Support Forces, Hemeti, der Befehlshaber der Rebel Support Forces, hat sich aufgespielt, als hätte er im Sinne der EU auch gehandelt, ja, die Grenzen des Sudans zu sichern und dergleichen, was sicherlich eine Selbstinszenierung ist. Ja, es gab nie ein Abkommen zwischen der EU und den Rebel Support Forces. Ja, das muss man ganz klar konstatieren. Der Westen hat, wenn man sich jetzt die Situation im Sudan anschaut, egal ob es Staaten in Westeuropa sind, aber auch die USA, die haben relativ wenigen Spielraum und Einflussmöglichkeiten im Sudan. Wenn man die tatsächlichen externen Akteure betrachten möchte, die einen gewissen Einflussrahmen haben im Sudan, dann muss man sicherlich den Blick auf die Golfstaaten wenden.
Was sind denn die Konflikte, die großen Konflikte quasi, über die sich im Sudan überhaupt gestritten wird?
Wir hatten ja bis zur Sezession des Südsudans hatten wir einen einheitlichen Sudan. Wir hatten relativ viel hohe Ölvorkommen im Süden gehabt, im jetzigen Südsudan. Durch die Unfähigkeit des Südsudans sind relativ viele Einnahmen weggebrochen. Der ganze Wohlstand, der in Khartoum und im Port Sudan und dergleichen entstanden ist, ist durch die Erdöleinnahmen gekommen. Durch die Unfähigkeit ist natürlich die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft weggefallen, wodurch der Sudan eigentlich immer von einer Krise, wirtschaftlichen Krise, in die nächste geschildert ist. Und somit der Sudan eigentlich immer geschaut hat, wie kann man sich irgendwo eine Geldspritze besorgen. Und da ist es immer mehr nach Saudi-Arabien gekommen, dass Saudi-Arabien und die Golfstaaten generell das Regime künstlich am Leben erhalten hat in Khartoum. Wenn wir uns die Konflikte anschauen, neben dem Problematik mit den Einnahmen des Staates, haben wir sicherlich Darfur, der seit 2003, 2004 etwa der Konflikt begonnen hat, mehr oder weniger in seiner derzeitigen Form. Wir haben aber auch Konflikte im Osten, wo es Unabhängigkeitsbewegungen gibt. Und wir haben natürlich das Grenzgebiet zum Südsudan, die Nuba Mountains, wo auch immer wieder Separatisten gibt und gewaltsame und militärische Auseinandersetzungen. Also der Sudan an sich ist ja ein konfliktreiches Land. Ja, genau, das kann man so, glaube ich, auch sagen.
Und wenn wir jetzt nochmal so einen Ausblick wagen, was denken Sie denn, was wird in nächster Zeit passieren, wie werden so die Proteste weitergehen, aber auch welche Schritte glauben Sie, dass es überhaupt Schritte vom Westen geben wird, von Saudi-Arabien, oder wird es einfach so ein bisschen im Sande verlaufen?
Ja, Der Ausblick ist natürlich sehr gewagt in der jetzigen Situation. Der Putsch war am Montag. Das heißt, wir haben derzeit Hamduk, der Premierminister, der ist wieder in sein Haus zurückgelassen worden aus der Gefangenschaft. Wir wissen aber nicht, ob er unter Hausarrest steht oder nicht. Wir werden sicherlich sehen, dass die Proteste, die derzeit auch gegen die Putschisten auf der Straße ablaufen, werden sicherlich nicht einfach so im Sande verlaufen. Das würde ich, glaube ich, ausschließen zum relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Es wird sich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen zeigen. Das ist ein sehr wichtiger und sehr elementares Zeitfenster, wo wir einfach schauen werden und schauen müssen, wer die Oberhand behält. Ne? Ob die Zivilbevölkerung es schafft, die Putschisten zu Zugeständnissen zu verleiten oder ob die Putschisten quasi die Machtstrukturen wie unter dem ehemaligen Diktator Omar al-Bashir aufrecht und einrichten können. Das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.